So we'll continue in English. Nein, keine Angst. Es wird im gebrochenen Deutsch weitergehen. So, heute möchte ich über drei Gruppen sprechen. Gläubige, Religiöse und Suchende bzw. Interessierte. Ja, es gibt ja das Glaubensbekenntnis. Das habe ich ja aus dem Rechenschaft vom Glauben, vom Bund, also ist nicht von mir geschrieben. Das beinhaltet eigentlich alle Aspekte des christlichen Glaubens. Und dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er unsere Schuld bezahlt hat, dass er uns mit Gott wieder versöhnt hat und wir das ewige Leben haben. Er hat den Tod besiegt und ist von den Toten auferstanden und setzt sich dort bei Gott für uns ein. Also ein Gläubiger glaubt das. Aber wie kommt man zu diesem Glauben? Normalerweise hat der Gläubige verschiedene Phasen durchlaufen. Das kann also ganz verschieden sein. Also die erste Voraussetzung ist Information. Zuerst macht man sich Gedanken über das Leben. Woher komme ich? Woher gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es einen Gott? Dann, wenn er sich ernsthaft damit beschäftigen will, dann fängt er an, vielleicht Informationen zu sammeln. Er liest vielleicht in der Bibel oder Gespräche mit Christen, besucht vielleicht Gottesdienste. Manchmal gibt es ja ein einschneidendes Erlebnis, das dazu führt, dass man sich diese Gedanken macht. Oder vielleicht gibt es sogar auch, dass Gott jemanden direkt anspricht. Wir kennen das ja zum Beispiel in der islamischen Welt, dass Jesus durch Träume Menschen anspricht, direkt. Gibt es auch. Aber manche Menschen fangen gar nicht groß an, damit sich zu beschäftigen. Also die zweite Stufe dann ist dann die Entscheidung. Ich muss ja dann eine Entscheidung treffen. Entweder komme ich zu der Erkenntnis, was in der Bibel drinsteht, das stimmt. Das kann ich nachvollziehen. Oder man weiß es nicht. Oder man verdrängt es, man vergisst es wieder. Dann ist es gerät in Vergessenheit. Viele Menschen bleiben hier auch auf der Strecke. Aber wenn man zu der Überzeugung kommt, dass das, was in der Bibel drinsteht, stimmt, dann hat das natürlich Konsequenzen. Man kehrt um von seinem bisherigen Leben und versucht, das zu tun, was Gott uns sagt. Dieses Prozess beschreibt Petrus in Apostel 2, 38, tut Buße, das heißt ja, kehre um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also ist eine Umkehr nötig. Ich erkenne, dass ich von Gott getrennt bin, ich komme auf diese Welt. Ich bin getrennt von Gott, also muss ich wieder zu ihm zurückkehren. Ich merke, dass mein Lebenswandel bisher Gott nicht gefallen kann. Manche Leute haben ein größeres Sündenbekenntnis als andere. Ich wusste, dass ich ein Sünder bin aufgrund meines bisherigen Lebens und das war mir schon klar. Aber die Bibel sagt eigentlich, dass... Es gibt also keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Also alle brauchen die Umkehr, alle brauchen Jesus. Der Gläubige ist also umgekehrt von seinem bisherigen Lebenswandel und richtet sich jetzt nach Gottes Willen, die ihm durch den Heiligen Geist gezeigt wird. Dann glaubt man. Die Bibel spricht hier von einer neuen Geburt. Es gibt die Geschichte, wo Nikodemus, ein angesehener gläubiger Mann, er war Pharisäer, also gehörte zur Sekte der gläubigen Juden. Er ist nachts zu Jesus gekommen, weil er gemerkt hat, da ist irgendwas an dem Mann, ja, und sagt ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus geht ja gar nicht drauf ein groß, sondern er sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also ist eine neue Geburt nötig. Oder wie Paulus es ausdrückt hier im 2. Korintherbrief, daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also neugeboren wirst du, wenn du umkehrst, dies öffentlich bekennst, wie Petrus es gesagt hat, und du den Heiligen Geist dann bekommst. Wie in unserem Text bekommen wir den Heiligen Geist, wenn wir umkehren und die Vergebung unserer Sünden erhalten. Das heißt, Gott ist dann bei uns, um uns zu helfen und zu führen. Wie es hier steht, Johannes, ich bombardiere euch wieder mit Bibelversen. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht kennt, nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also da ist was Neues. Da ist der Geist Gottes ist bei uns. Also jetzt Zusammenfassung, wer ist gläubig? Gläubig ist die Person, die an das glaubt, was Jesus für ihn getan hat und nimmt das Angebot des ewigen Lebens an. Er ist von seinem bisherigen Leben umgekehrt und richtet sich jetzt nach Gottes Führung und mit Hilfe des Heiligen Geistes, der in ihm wohnt. Er ist durch das Erlösungswerk von Jesus mit Gott versöhnt und hat Frieden mit Gott und mit sich selbst. Trifft das auf dich zu? Oder gehörst du vielleicht zu der zweiten Gruppe der Religiösen? Wichtige Bibelstelle hier wieder, Römer 10, 8 bis 13. Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zu Schanden werden, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche oder Nicht-Jude. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also, es geht hier ums Herz. Ja, dass wir mit dem Herzen glauben. Ich möchte betonen, man braucht eine klare Entscheidung. Man muss eine klare Entscheidung treffen. Jesus hat alles für dich getan. Es ist alles vollbracht. Gott hat für unsere Schuld, sogar für die Schuld der ganzen Welt, Johannes. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Aber man muss das bewusst annehmen. Es ist wie ein Scheck. Wenn ich einen Scheck kriege, habe ich Geld. Aber ich habe kein Geld, wenn ich diesen Scheck nicht auf die Bank bringe. Also ich musste den Scheck einlösen. Ja? Und so ist es mit dem Glauben. Ich muss es bewusst annehmen. Manche Menschen denken, ja, ich bin Christ, bin getauft, bin konfirmiert, gehe in die Kirche jeden Sonntag. Das reicht aber nicht. Das reicht aber nicht. Das sage ja nicht ich, das sagt ja die Bibel. So, vielleicht gehörst du zur dritten Gruppe der Interessierten oder Suchenden. Also wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, möchte ich dich dazu dringend raten, dich damit zu beschäftigen. Weil Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Moment, ich bin eine zu viel. Ja, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße, also Umkehr, kommen. Ja, was heißt verloren sein? Das heißt ja nicht gerettet. Wie gesagt, wir kommen auf diese Welt getrennt von Gott und wir bleiben getrennt von Gott, wenn wir uns nicht mit Gott versöhnen. Das hört man zwar nicht gerne an heutzutage, aber es ist ganz klar, wie Jesus sagt hier, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Wie gesagt, man hört das nicht gern, aber es ist halt so. Sagt nicht wieder nicht ich, sondern das sagt die Bibel. Das heißt, wenn wir dieses Angebot nicht annehmen, dann bleiben wir in Ewigkeit von Gott getrennt. Wir haben die Entscheidung. Noch einmal. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Ja? Falsche Richtung, sorry. Predigt nicht zu Ende, nein. Kann man zurück? Ja, Moment. Ja. Johannes 3,16, denn so hat, das kennt ja ihr, ja? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Also, Gott bietet uns das ewige Leben an. Das muss man aber annehmen. Jetzt zitiere ich einen gläubigen Juden, Arnold Fruchtenbaum, der sagt: Als der Herr Jesus am Kreuz starb, bot er der ganzen Welt die Erlösung an. Aber für sich allein rettet dieses objektive Heil noch niemanden. Denn ein zweiter Schritt ist absolut notwendig. Er liegt in der menschlichen Verantwortung. Der Einzelne muss das entgegennehmen, was ihm vom Sohn angeboten wird. Der bekannteste Vers des Johannesevangeliums ist Johannes 3, Vers 16, der genau diese beiden Schritte wiederholt. Der erste Schritt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und dieser erste Schritt ist mit dem Tod Christi am Kreuz abgeschlossen. Gott hat alles getan, was notwendig ist, um allen das Heil anzubieten. Aber die Tatsache allein, dass das Heil für alle vorbereitet ist, rettet noch niemanden. Denn jetzt muss der zweite Schritt kommen. Der Einzelne muss das glauben, was durch den Sohn angeboten wird. Derjenige, der glaubt, hat das ewige Leben. Jemand, der nicht glaubt, hat in aller Ewigkeit den Zorn Gottes über sich. Soweit Arnold Fruchtenbaum. Das wird aber auch nochmal in Vers Johannes 3, 36, klar, na? So, nochmal, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So, wie komme ich denn zu diesem Glauben? Worüber kann man nachdenken? Ich möchte drei Dinge ansprechen. Einmal die Natur. Ist alles zufällig entstanden? Oder gibt es einen Architekt, der dahinter steht, einen Schöpfer? Paulus schreibt, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen oder erkannt, also mit dem Verstand ergriffen, und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Ja, der Genetiker Francis Collins ist laut Wikipedia ein US-amerikanischer Genetiker und ehemaliger Direktor der National Institutes of Health. Seit dem 18. Februar 2022 ist er kommissarischer Wissenschaftsberater des Präsidenten im Kabinett Biden. Er sagt, es gibt 15 Naturkonstanten, die so präzise sind, dass wenn sie um ein Millionstel oder gar um ein Milliardstel abweichen würden, es keine Galaxien, Sterne, Planeten oder Menschen gäbe. Ein weiteres Beispiel ist der Abstand von der Sonne zur Erde. Wenn sie uns näher wäre, würden wir verbrennen, wenn weiter, würden wir erfrieren. Wir verbrennen gerade ein bisschen. Oder die genaue Neigung der Erdachse, die richtige Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde, das Magnetfeld der Erde, die Zusammensetzung der Atmosphäre oder der stabilisierende Mond. Oder wie wunderbar unser Körper funktioniert. Unser Körper besteht aus 100.000 Milliarden Körperzellen, die miteinander in Verbindung stehen, und unser Gehirn aus ca. 100 Milliarden Nervenzellen bestehen. Also bei mir sind ein paar weniger, aber nicht so schlimm. Es werden jede Sekunde etwa 50 Millionen neue Zellen produziert. Alles Zufall? Sogar der David hat gesagt, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Ja, alles Zufall. Dann haben wir noch die Bibel, dieses außergewöhnliche Buch. Dazu sagt Wikipedia, die in der Neuzeit entwickelte historisch-kritische Exegese versucht, die jeweilige literarische Form der Texte der Bibel zu erfassen im Rahmen der Literar- und Formkritik. Demnach erzähle die Bibel nicht Geschichte, sondern Heilsgeschichte. Der historische Gehalt der biblischen Erzählungen wird dann in ihren verschiedenen Teilen sehr unterschiedlich beurteilt. Einem Teil der Bibel wird hoher geschichtliche Zuverlässigkeit zugesprochen. Die Evangelien verstehen sich nach Meinung der historisch-kritischen als frohe Botschaft. Ihr Ziel sei, den Glauben an den auferstandenen Jesus Christus zu bezeugen. Den Evangelien sei zwar historisch zuverlässiges Material zu entnehmen, wichtiger aber sei es, die Glaubensbotschaft der Evangelien verständlich und lebendig zu machen. Soweit Wikipedia. Muss ein Christ geschrieben haben, glaube ich. Aber so ist es. In der Bibel finden wir Hilfestellungen zu allen möglichen Themen. Es gibt sogar diese Gideons-Bibel, vielleicht kennt ihr die, die werden in manchen Hotels ausgelegt. Da gibt es auch hinten, das ist, finde ich, super, oder vorne, irgendwo, ja, vorne, Hilfestellungen. Das sind ganz verschiedene Themen da aufgeführt. Ja, zum Beispiel Ehrlichkeit, also wenn man enttäuscht ist, wenn man Hoffnung braucht. Oder ganz toll die Bibelverse dazu. Kann ich nur empfehlen, dass ihr das, wenn ihr im nächsten Hotel seid, dass ihr eine klaut. Ja, drittens gibt es ja das Zeugnis von anderen Christen, ja, die dann erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Das sind ganz tolle Geschichten. Ich weiß, bei euch gibt es auch ganz viele tolle Geschichten, wie man zum Glauben gekommen ist. Und das sollten wir mit anderen teilen, die das noch nicht erlebt haben. Ja, jetzt komme ich endlich zum Schluss. Ja, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Es gibt also keine Vorbedingungen, man muss nur wollen. Amen.